Pausengong, der Bildungspodcast der KIG Bayern.
Herzlich willkommen zu unserem monatlichen Podcast Pausengong. Wir befinden uns hier wieder im Podcaststudio Michaelsbrunn und haben diesmal für Sie wieder einen ganz tollen Gast, nämlich Christian Lex. Schön, dass du da bist.
Hallo, servus, danke für die Einladung.
Und statt Pfarrer Schießler bist heute du dabei, Johanna Ostermann, unsere Bildungsreferentin.
Ja, hallo.
Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Christian, du bist Schauspieler, Drehbuchautor, unter anderem für ARD, ZDF, BR. Hast zahlreiche Preise schon gewonnen, unter anderem den Deutschen Schauspielerpreis in der Kategorie Bestes Ensemble, den Deutschen Fernsehpreis 2018 und den Grimme-Preis auch noch 2018. Hast du schon immer Interesse für Schauspiel gehabt oder wie kamst du dazu?
Ja, tatsächlich. Zum Leidwesen meiner Eltern. Also ich habe schon als Kind habe ich immer gesagt, wo kann man das lernen? Ich wollte es immer einfach machen. Ich war bei uns in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, Eckenfelden, eine kleine niederbayerische Kleinstadt, gab es ein eigenes Theater. Und gibt es heute noch ein tolles, das einzige landkreiseigene Theater Deutschlands. Und da bin ich einfach schon als Kind hin und dann bin ich zum gestiefelten Kater und habe gesagt, da bleibe ich.
Wie geht man da einfach so hin?
Ja, wir sind mit dem Kindergarten damals hingegangen und fand aber das einfach toll. Ich fand war einfach eine Atmosphäre, kann gar nicht sagen, woher das kam. Aber es war von der ersten Minute an, wusste ich, das ist mein Zuhause. Das ist diese Stimmung im Theater, im Saal und das war einfach, habe ich geliebt.
Weil du mit dem Kindergarten da hingegangen bist?
Ja, genau.
Die haben euch da eingepackt, die Eltern mitgenommen.
Genau,
das
ist das Schöne. Deswegen bin ich so ein Verfechter von diesem Theater, weil das einfach auf das platte Land im tiefsten Niederbayern, wo die nächsten größeren Städte, heute gibt es schon Autobahnen, damals waren es wirklich nur weiter weg, gefühlt auch. Und weil da einfach Kultur war. Ich bin schon als Jugendlicher war ich Opernklassiker und da ging man da einfach hin. Das hat 5 Mark gekostet. Wäre auch nicht teuer und das war total selbstverständlich.
Das heißt, du warst schon immer, wie man auf Deutsch sagt, eine Rampensau oder hattest du nie irgendwie Lampenfieber, vor so vielen Leuten zu stehen?
Ich habe immer Lampenfieber. Es wird ehrlich gesagt immer schlimmer, je älter man wird, weil man mehr weiß, was man vergeigen kann, glaube ich. Weil früher war man so naiv und hat gesagt, das mache ich schon. Und ich glaube, es gibt ja verschiedene Arten von oder verschiedene Charaktere von Schauspielern und ich war immer ganz eigene, mittlerweile habe ich andere auch getroffen, die so sind, weil ich eigentlich, ich liebe es im Rampenlicht zu stehen, ich liebe es auch das Publikum zu spüren, ich liebe es vor der Kamera zu stehen, ich liebe das und bin aber gleichzeitig auch immer sehr, also bin eher introvertierter eigentlich. Also ich bin eigentlich ein introvertierter Typ. Und das ist eine merkwürdige, manchmal auch anstrengende Mischung. Aber da bin ich nicht der Einzige, da gibt es mehrere.
Ich stelle mir das spannend vor. Du bist auf der einen Seite Schauspieler, du liebst das Rampenlicht, aber als Regisseur bist du ja gar nicht, wenn man das so sehen mag, im Rampenlicht. Ist das schwer für dich?
Naja, die Mischung macht es ja. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Was ich zum Beispiel am Schreiben oder jetzt auch am Regieführen liebe, ist dieses Gestalten, dass du halt einfach bei Null anfängst und dann alles erschaffst. So. Und beim Schauspiel kommst du ja in der Regel in ein gesetztes Umfeld. Es gibt quasi ein Team, es gibt andere Kollegen und da ist es auch total angenehm, mal nicht auf alles eine Antwort haben zu müssen, sondern dass man sagt, okay, ich bin hier für meine Rolle und das ist meine Aufgabe hier und das ist total eng umschränkt und das ist mir gerade Aufgabe genug, das so gut zu machen, wie ich kann und alles andere geht mir immer nichts an. Also gerade die Mischung liebe ich sehr, dass man diese verschiedenen Rollen haben darf. Als ich angefangen habe, war das ja in Deutschland noch eher schwierig. Da war es immer so, dass man gesagt hat, man macht entweder das oder jenes so. Das war immer eher verschrien. Heute ist es viel, viel üblicher, also ich bin ja wirklich nicht der Einzige, der das macht, sondern die Grenzen verschwimmen da, weil man einfach ein bisschen amerikanisch auch ist es, weil man verstanden hat, dass man kreative Menschen, dass man die nicht immer unbedingt nur in ein Gewerk stecken muss, sondern dass die oft die Kreativität auf verschiedene Art und Weise leben können.
Ich kann mir auch vorstellen, dass dir das hilft, wenn du Schauspieler bist, auch im Regieschreiben, dass du weißt, welche Charaktere du brauchst, wie entsteht die Geschichte.
Ich habe zum Beispiel immer Bücher schreiben, die ich selber gerne als Schauspiel hätte. Und das hört sich erstmal nach so einer läppischen Idee an, aber wenn man das ernst nimmt, ist das echt anstrengend. Wenn man dann das das Buch mal dann 2 Wochen liegen lässt und dann wieder liest mit einem Schauspielerauge, dann denkt man sich, oh Gott, das ist ein Dialog, den kann kein Mensch reden. Das, ich glaube das nicht. Oder das ist dann immer, aber es ist, finde ich, ein schönes Werkzeug oder schönes Korrektiv an einen selber. Und umgekehrt natürlich auch. Also wenn du weißt, wie man es umsetzen muss, oder wenn du weißt, so kann man es auf jeden Fall nicht umsetzen, dann schreibst du natürlich auch anders oder gehst du anders an die Sachen ran. Und deswegen ist es ja an Filmhochschulen oft so, dass du erstmal alles machst, dass du einfach verschiedene Seiten ausprobierst. Und das finde ich unbedingt zwingend notwendig oder wirklich richtig prägend für die Ausbildung, dass man versteht, wie jedes Gewerk funktioniert. Also auch, dass man mal Requisite macht oder mal, ich habe ja schon alles gemacht, ich habe schon wirklich alle Funktionen am Theater, glaube ich, erfüllt. Wenn man Inspizienz ist ja derjenige, der dann hinter der Bühne sitzt und die Leute einruft, schauen, dass alle Abläufe sind, dass jeder pünktlich kommt. Wenn du das einmal gemacht hast, dann bist du sehr dankbar um Inspizienten und schätzt auch die Funktion und die Arbeit von denen wieder ganz anders.
Wie gehst du denn ran, wenn du jetzt so ein Drehbuch schreibst, um jetzt mal die Brücke zu den Lehrern zu schlagen oder Lehrkräften und Pädagogen? Die machen sich ja vorher auch Gedanken, an wen, mit wem habe ich es jetzt zu tun heute? Was möchte ich vermitteln? Ist es als Drehbuchautor ähnlich? Du machst dir sicherlich auch Gedanken, was willst du, wen willst du ansprechen? Welche Emotionen willst du bewirken?
Ja, also übrigens, da kommen wir unbedingt nur dazu, ich säße heute nicht hier und würde das machen, was ich mache, wenn ich nicht tolle Lehrer gehabt hätte. Also bei mir war eine Lehrerin vor allem, die hat mich total dazu gebracht, dass ich das mache. Das kann ich dann gerne erzählen. Aber die Parallele, die du ansprichst, ist tatsächlich, glaube ich, von daher gegeben, dass ich erstens mir immer überlege, für wen mache ich das eigentlich? Also es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt ob du es für Familienpublikum machst oder für engere Zielgruppe oder für jüngere Zielgruppe. Du musst dir schon immer überlegen, wer kann denn mit mir mitgehen? Wer kann mit meiner Geschichte, mit dem, was ich erzählen will, was anfangen? Das ist mal, glaube ich, nicht so unähnlich. Du zum Lehrer, die ja sehr klar definierte Zielgruppen haben, auch was das Alter und so angeht. Und natürlich, die Prämisse, das, was steckt ja immer, zumindest so mache ich das, so verstehe ich meine Arbeit. Ich versuche immer irgendwie einen Kern zu finden, immer was eigentlich quasi sich durch alle Ebenen in einer gewissen Kausalität aufeinander aufbauend widerspiegelt, dass man irgendwie, dass ich immer so Kernbotschaften habe, ohne moralisch zu werden, aber halt irgendwie einfach, was ich gern mit der Geschichte erzählen würde. Und da gehe ich natürlich sehr, sehr erstmal konstruktiv auch ran und überlege mir das, um es dann wieder loslassen zu können und intuitiv arbeiten zu können.
Was sind so deine 3, wenn man sagen dürfte, Schwerpunktthemen, die du eigentlich immer wieder kommen?
Früher dachte ich mir, ich habe keine Schwerpunktthemen, aber mit ein bisschen Abstand. Und wenn man das eine Weile macht, muss man erkennen, doch, es kommen immer wieder die gleichen Themen. Also da gehört auf jeden Fall der Tod dazu, weil mir der sehr früh und sehr, sehr intensiv begegnet ist in meinem Leben und der mich irgendwie immer beschäftigt. Also der limitierende Faktor des Todes, der dem Leben ja irgendwo erst einen Wert gibt, das fasziniert mich total. Ja, genau. Aber das meine ich wirklich so. Also das finde ich, wo ich auch damals, als ich dann, ich habe ja erst Krankenpflege gelernt, ganz jung, und dann dachte ich mir, ja, vielleicht ist das ja mein Weg. Und dann ist ja meine Mutter gestorben und plötzlich, und dann war klar, okay, das Leben ist vielleicht doch nicht unendlich. Und dann das war für mich der Schubser, den ich gebraucht habe, dass ich mir dachte, okay, es probierst doch einfach, dass du das, was du eigentlich gerne machen willst, auch machst. So.
Gibt einem auch Mut irgendwie und Kraft.
Total. Und auch irgendwie, ich liebe diese Vorstellung, dass jeder Tag einen Wert hat. Also, dass du einfach dir genau überlegen solltest, mit was du jetzt gerade der Zeit verbringst. Es geht dann auch in den Alltag. Streite ich mir jetzt gerade mit der Kassiererin, mit der ich jetzt, oder lass es einfach vielleicht doch gehen. So. Also es geht ja so ein bisschen im Moment ins Detail rein. Und welche Menschen hole ich mir in mein Leben und welche vielleicht lieber nicht, welche tun mir nicht gut. So. Und das ist, und wenn man sagt, dass jeder Tag ist weg, wenn er gelebt wird, dann tut man sich da leichter. Also dieser Tod ist auf jeden Fall ein total zentrales Thema. Und was auch ein zentrales Thema ist, ist immer wieder Familienbeziehungen, gerade auch Eltern-Kind-Beziehungen. Das fasziniert mich, warum auch immer. Ich habe total tolle Kindheit gehabt und tolle Beziehungen zu meinen Eltern. Aber das fasziniert mich auf jeden Fall ja sehr. Das ist irgendwie was, was auch immer wieder vorkommt. Was natürlich auch Familiengeschichten ist, natürlich auch, was jeder kennt. Also das ist, jeder hat Familien-Issues und oder eben auch schöne Seiten, aber Geschichten erzählen in der Regel eher von den Problemen. Und dass du halt dich damit auseinandersetzt, wo du herkommst. Und das, glaube ich, das erreicht immer schnell viele, weil das jeder hat eine Ursprungsfamilie.
Bischof Oster war spannend, der meinte zu mir, Familie ist Gott gegeben. Hat er gemeint, ist ja klar, dass es gut ist, es ist von Gott gegeben, hat er gesagt. Und Familie ist unser Wurzelwerk. Und da streiten sich zwei um das Schönste, was es gibt, nämlich um die Zukunft. Und beide finden einen Kompromiss. Und es ist schön, das Bild der Familie zu sehen, dass man immer zwei hat, die ums Gute ringen.
Ja.
Und immer das Beste im Blick haben.
Ich habe auch einen tollen Satz neulich gelesen, das fand ich auch spannend. Die Revolution oder Anarchie oder dadurch resultieren auch Evolution, also dass überhaupt sich was weiterentwickeln kann, beruht auf die Distanzierung zu den Eltern. Wenn du dich nicht, mal partiell in deinem Leben, dich von deinen Eltern distanzierst, gibt es keine Entwicklung, weil man dann das nicht in Frage stellt. Und sowas fand ich eine spannende These. Weiß nicht, ob es stimmt, aber ich fand es erstmal als Idee und als Gedanken total spannend.
Was denkst du denn, wie viel muss man von sich als Person, von seiner Persönlichkeit, seinem Charakter denn sowohl als Schauspieler, aber auch so im echten Leben, im Berufsalltag preisgeben, damit man ja authentisch ist, damit man echt ist? Weil gerade im Schulbereich, die Kinder und Jugendlichen, die kaufen einem ja sofort den Schneid ab. Die merken ja, der ist echt oder der spielt da jetzt eine Rolle, die er aber eigentlich gar nicht so wirklich verkörpern kann. Sowohl jetzt von seiner Körpersprache, aber auch so, wie er dann entsprechend handelt. Also wie viel gibt man denn immer von sich selber her oder muss man hergeben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich weiß ja nicht, wie es andere machen. Ich kann immer nur von mir ausgehen. Aber ich merke, ich bin ja immer erst mein erster Rezipient. Also ich bin immer der erste Konsument. So. Und ich merke, was mich interessiert, sind auf jeden Fall keine erfundenen, also wenn ich merke, das ist nicht authentisch, interessiert es mich schon, dann gleite ich schon weg. So. Und das ist immer mein Anspruch, immer zu suchen, was hat jetzt eine Geschichte mit mir zu tun? Wo kann ich die irgendwie persönlich machen? Wo kann ich die ranholen? Sonst funktioniere ich nicht. Also, oder eine Figur auch, wenn ich spiele, welche Seiten in der Figur erkenne ich wieder? Oder wo bin ich, wo fühle ich mich ertappt oder wo habe ich Sehnsucht, dass ich mehr wissen will? So. Und anders funktioniere ich nicht. Also vielleicht machen es andere anders, aber ich glaube, wie du auch sagst, in der Schule, die Kinder sind ja die schärfsten Kritiker. So. Und mache ja gerade ein Theaterstück und da gibt es einen Moment, da sind so Komparsen und da sind auch ganz viele Kinder dabei. Und da gibt es einen kleinen Jungen, jetzt der immer sich dann im zweiten Teil, wo er gerade nichts zu tun hat, im Stück vorschleicht und sich dann unter der Tribüne versteckt und dann immer den Finger vor den Mund legt und sagt, verrat mich nicht, weil er total gern zuschaut. Und das fasziniert mich so. Und ich denke mir irgendwie, das ist dann so ehrlich, weil Kinder, gerade im Theater, auch wenn man Kindertheater macht, nichts, also kein Zuschauer ist schneller ehrlich, dass er sagt, okay, interessiert mich nicht, was du da machst und geht. So. Und wenn man das schafft, dass man die fasziniert oder dass man die auch nur partiell, wenn es ist, mitnimmt und dafür begeistert irgendwie, dann das funktioniert, glaube ich, nur, wenn die irgendwie das Gefühl haben, es hat was Echtes drin.
Johanna, das, glaube ich, unterscheidet uns Pädagogen im Grund- und Mittelschulbereich von anderen Lehrkräften, weil wir für die Kinder arbeiten und das so machen. Und ich glaube, das ist ein gutes, eigentlich wie Schauspieler auch, ihr macht das aus Leidenschaft, oder? Ihr liebt euren Job und jetzt mal blöd gesagt, ihr braucht das Geld zum Leben, aber ihr macht es eigentlich nicht wegen dem Geld, sondern weil ihr euren Job einfach liebt.
Ja, wir sind einfach wahnsinnig privilegiert. Also das sehe ich schon so. Es ist, dass man sich, für mich ist ja immer Kunst, dass man sich mit dem auseinandersetzt, irgendwo zwischen diesen Polen, zwischen Träumen und Leiden. Also dass man, was die Menschen antreibt, warum sie jeden Tag aufstehen und was es wirklich in Anführungsstrichen geht im Leben, dass man sich mit dem auseinandersetzen darf auf einer kreativen, künstlerischen Ebene, die dann irgendwie ja nur einen Mehrwert hat, weil sie andere unterhält oder weil sie andere vielleicht auch aufregt oder so. Das darf sie ja auch irgendwie, aber auf jeden Fall was bewegt. So. Und das habe ich mal verstanden. Ich glaube, ich bin auf der Welt, weil ich Menschen bewegen und berühren will. So. Und das ist schön, wenn man das machen darf, wenn man dafür Geld bekommt. Ja, okay, also Geld ist schon wichtig, gerade wenn man in München lebt, aber dann gehört das schon auch dazu. Aber aufstehen tue ich deswegen nicht. Aufstehen tue ich schon, weil ich gerne diesen Stein ins Wasser werfe.
Jetzt schaut die Menschheit gerade von wegen Aufstehen jeden Tag auch auf KI. Ich habe jetzt die Tage gelesen, auf Forbes war ein KI-Model vorne drauf. Alle sagen, die Künstlerischen, die Kreativen haben Angst vor KI. Wie geht's dir da?
Ja, also es gibt ja dieses wunderschöne Plakat, während dem Tonfilm. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gesehen habt. Also wir wissen alle, der Tonfilm ist gekommen. Auch Kaiser Wilhelm II., der meinte, das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung. Das wird wieder weggehen. Das Pferd ist die Zukunft. Auch er hat nicht ganz recht behalten, muss man auch sagen. Und so sehe ich es mit der KI auch. Die ist da, die wird nicht mehr weggehen, die gehört jetzt dazu. Ich glaube, sie hat, also beschäftige mich wirklich sehr viel mit der KI. Bin ja Vorstand vom Deutschen Drehbuchverband. Wir versuchen da sehr, sehr aktiv die Thematik anzugehen, auch weil die Politik uns da ziemlich alleine lässt, muss man schon auch sagen. Das hat ganz viele Herausforderungen. Also zum einen, was für uns das größte Thema erstmal ist, dass es der größte Urheberrechtsklau der Menschheitsgeschichte ist. Also es ist einfach so, es werden Inhalte genutzt, für die kein Mensch nur einen Cent zahlt, aber Milliarden jetzt schon Umsatz gemacht wird und die Urheber wirklich entrechtet werden. Das muss man so radikal sagen. Das ist der für uns springende Punkt erstmal, weil wir haben ja erstmal nichts gegen die KI, aber man muss natürlich schauen, woher generiert die ihre Inhalte. Und wir sind jetzt schon in einem Stadium, dass man nichts mehr zurückdrehen kann. Also du kannst ja jetzt nicht mehr sagen, woher die Inhalte kommen. So. Also da wird einfach massiv urheberrechtlich geschütztes geistiges Eigentum genutzt, ohne Entgelt, ohne dass man quasi den Leuten raubt man einerseits Teile ihrer Arbeit und die Existenz und beraubt sie dann auch noch auf der Basis. Und das andere ist natürlich, dass sie diese moralische Frage ist natürlich auch total da. Wie geht es einer Gesellschaft, wenn man das mal theoretisch weiterspinnen würde, die nur KI-generierte Geschichten zum Beispiel erzählt bekommen würde? Die würden sich ja immer wiederholen. Du würdest ja immer in einen Trichter schreiben. Es gibt ja dieses Experiment, dass man die KI, dass man eine KI dann nur mit KI-Bildern speist und irgendwann kommt dann rosa Rauschen, weil das dann. Also eine KI kann sich nicht aus sich selbst generieren. Die braucht immer Input von Menschen. So. Und das ist ja das Absurde, dass viele von diesem Hype, der da gerade passiert, sich ein bisschen mitreißen lassen und nicht sehen, welche Gefahren das tatsächlich hat. Und praktischerweise hat es natürlich auch viele Vorteile, weil auch ich nutze KI zum Beispiel für Recherche und so. Aber da ist zum Beispiel auch so, dass mir dann wenn man nach Literaturempfehlungen fragt und dann schreibt sie einem 6 ISBN-Nummern raus und dann sagt man, aber okay, toll, danke, wäre ich auf einige nicht gekommen, manche hatte ich schon, manche nicht, aber eine Nummer finde ich nicht. Dann fragst du dreimal nach, irgendwann sagt sie, ja, okay, die habe ich erfunden. So. Und ich habe leider den Namen gerade vergessen, habe einen tollen Professor zu KI gehört, der dann gesagt hat, die größte Schwierigkeit bei KI ist die Geschwindigkeit der Entwicklung, weil wir nicht hinterherkommen. So, weil es so eine Dynamik hat und jedes halbe Jahr ist da eine Welt, eine Epoche und dass wir quasi meilenweit hinterherhinken mit dem Einordnen und dem Verstehen der KI, dass du ja merkst, also manche Produkte sind so täuschend echt, dass du dir denkst, okay, wie soll denn das irgendjemand noch unterscheiden zu Warmmaterial. So. Und das ist tatsächlich, glaube ich, die große Herausforderung, was KI angeht für unsere Gesellschaft, dass wir irgendwie einen Weg finden müssen, dieser rasantesten Entwicklung hinterherzukommen.
Naja, KI ist immer nur so klug wie das, was wir reinhauen. Du hast es ja selber gesagt. Mich hat die Tage eine Studentin nach meinem Opa gefragt und witzigerweise hat KI auf den Wikipedia-Eintrag zurückgegriffen, den ich selber geschrieben hatte, und dann wusste auch die KI nur das, was ich selber reingetaktet habe. Und die wollte natürlich mehr wissen. Die macht jetzt ihr Staatsexamen, Lehramt drüber, Ära Goppel, und hat mich dann interviewt, hat Podcasts mit mir aufgenommen, weiß der Geier was, weil sie mehr wissen wollte. Und das war natürlich einfach mal, was Wissen wieder macht. Wir meinten immer, juhu, die Menschen waren zu dumm, weil sie keinen Zugang zu Wissen hatten. Jetzt wissen wir eigentlich, das war's nicht.
Ja.
Ist so. Und ich glaube, wir müssen jetzt, wenn wir über Bildung und Wissen reden, dass wir diese menschlichen Momente wieder schaffen. Dass,
ja, genau.
Dass wir miteinander reden, dass wir kreativ und positiv nach vorne gehen, den Tod als was Positives sehen, dass es irgendwann vorbei ist und dass wir jeden Tag irgendwie positiv angehen dürfen, jeden Tag gerne in die Schule gehen dürfen und positiv, das Kreuz ist ja nur plus, in die Welt schauen dürfen. Und als Bogen zur Schule, welche Charaktere würdest du da rein in so eine Geschichte machen, in so eine Bildungsgeschichte, Klammer auf Lehrercharaktere, in so eine Schule stecken, um den Kindern diese Positivität zu geben? Was muss in diese Geschichte rein?
Also wenn ich von mir ausgehe, die Lehrer, die mich am meisten mitgenommen haben, waren tatsächlich die, die Lust gehabt haben irgendwie. Also es gibt natürlich, wenn ich jetzt Charaktere finden müsste in einer Schule, dann würde ich auch ganz viele natürlich andere erzählen, weil die lustig oder interessant oder spannend sind. Aber die positiv besetzt sind, sind auf jeden Fall die, die Spaß an ihrer Arbeit gehabt haben oder haben. So. Und aber das wisst ihr ja viel besser. Es ist ja wirklich, also wenn du in so ein Lehrerkollegium gehst, da gibt es ja sehr, sehr viele, die die Anforderungen oft nicht erfüllen. Die oft mit einer, auch mit einer Abgeklärtheit vielleicht das machen und so. Oder auch mit der Überforderung auch sehr oft. Natürlich macht das immer die Mischung aus. Dann in einer Geschichte würde man die alle zusammenpacken, weil dann gibt es Konflikte und dann wird es interessant für einen Geschichtenerzähler.
Ich finde so Fakio Goethe ist ganz ein gutes Beispiel.
Genau, der ist natürlich massiv überzeichnet, aber jeder, der Schule kennt, weiß, die kommen alle aus realen Figuren oder realen Hintergründen, ja.
Und auch die Heterogenität, die dort da ist, ist natürlich gerade Alltag. Wie bringt man jetzt solche, ich weiß gar nicht, wie die bei Fakio Goethe heißt, die Uschi Glas, die Rolle, die spielt, die ausgebrannte Lehrerin.
Frau Doktor, was mal, ja. Aber
wie bringt man solche Charaktere jetzt als Regisseur, der du ja bist, jetzt, wenn du jetzt Kultusminister wärst oder Kultusministerin, bist du quasi der Regisseur von dem Ganzen. Wie bringst du jetzt so ausgebrannte Menschen wieder dazu auf der Bühne, dass sie wieder locker sind, dass sie wieder
Spaß an der Arbeit haben, ja.
Genau.
Was immer, glaube ich, ein guter Tipp ist, ist, also ein Schauspieler von mir hat immer gesagt, beyond your regular habit. Also verlass deine gewohnten Angewohnheiten oder dein gewohntes Feld, genau. Und das glaube ich, ist immer ein guter Tipp, wenn man ausgebrannt ist oder wenn man irgendwie das Gefühl hat, ich komme nicht weiter, dass man sagt, ich versuche mal im Rahmen dessen, was möglich ist, was anders zu machen. Also das mache ich ehrlich gesagt ja auch. Also ich nehme immer wieder Jobs an, die jetzt vielleicht nicht meine Kernarbeit sind. So, ich mache seit 15 Jahren, schreibe ich für die MU, ein bayerisches Magazin. Nicht, weil ich eine Karriere als Journalist anstrebe, sondern weil es mir einfach Spaß macht, mich plötzlich wieder mal anderen Themen zu widmen, auf einen anderen Zugang. Und dieses im Kopf agil bleiben. Es gibt nichts Schlimmeres, daran glaube ich total, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man eingefahren ist. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn man sich langweilt, wenn man meint, man kann schon alles oder man ist steckt da gerade fest, und weil dann passiert keine Bewegung mehr und dann geht es einem nicht gut. Ich glaube, der Mensch, so wie ich das Leben begreife, natürlich haben wir mal Phasen, wo es irgendwie ruhiger ist und wo anderes wichtiger ist, aber richtig entwickeln kann man sie eigentlich nur und richtig wachsen über Jahre kann man nur, wenn man wenn man neugierig bleibt. So. Mein Vater, der ist relativ spät Vater geworden, der ist schon 90 und das Tolle ist aber, der ist so krass agil und der ist so wahnsinnig neugierig und der regt sich immer noch über Nachrichten auf, über Politik und der fährt Rennrad und der hat immer nur Ziele, der steht immer auf und hat irgendein Ziel, der hat immer einen Plan. So. Und der ist so ein wahnsinnig schönes Beispiel für mich, was es mit einem Menschen macht, irgendwie, wie lebendig man auch bleiben kann, wenn man neugierig bleibt, wenn man immer wieder ausgetretene Pfade verlässt.
Um jetzt nochmal auf Martins Frage zurückzukommen oder die Metapher so ein bisschen weiter zu spielen. Nee, alles gut. Das heißt, du hast gesagt, irgendwie immer was Neues ausprobieren ist ja im Beamtentum als verbeamteter Lehrer ein bisschen schwierig. Aber wenn du jetzt als Drehbuchautor die Uschi Glas irgendwie dazu bewegen wollen würdest, dass sie wieder Feuer für ihren Job und ihre Berufung wiederfindet, was würdest du, wo würdest du sie reinstecken? Würdest du ihr ein neues Projekt geben? Würdest du sagen, naja, du arbeitest also, jetzt mal, keine Ahnung, wo ganz woanders? Und
ich habe zum Beispiel einen Physiklehrer gehabt, wo ich das Gefühl gehabt habe, Physik hat den gar nicht mehr so interessiert. Aber der war zum Beispiel begeisterter Fotograf. Der hat dann einfach einen Fotografiekurs gemacht. Und der ist total aufgegangen in diesem Fotografiekurs. Und plötzlich hat man dann bei dem auch der Physikunterricht wieder Spaß gemacht. Nicht, weil der so viel besser geworden ist, aber weil ich ihn plötzlich noch mal anders kennengelernt habe. Mhm. Und weil ich gemerkt habe, ach, der brennt ja auch für was. Das habe ich als Kind natürlich nicht so benennen können, aber das nimmst du ja einfach an. Wisst ihr, was ich meine? Das irgendwie so. Das spürst du. Und dieses einfach, das sind ja oft nur so, oder auch welche Schwerpunkte man setzt oder wie man zum Beispiel auch lehrt irgendwie. Mhm. Also, dass man sagt, okay, jetzt mache ich schon den Stoff im dritten Jahr immer wieder gleich. Oder im 30. Jahr vielleicht so. Was gibt's denn gerade Aktuelles vielleicht? Wie könnt ihr denn gerade irgendwie, wo könnte ich anknüpfen, damit ich das wieder auf eine noch nicht erzählte Weise näher bringe? So. Und dieses beweglich bleiben, dieses immer wieder sich neu hinterfragen, das glaube ich, macht viel aus, ob man jetzt gern irgendwo in die Arbeit geht oder nicht.
Es ist im Job schon so, dass du immer wieder oben drauf was bekommst. Immer mehr, mehr, mehr. Mhm. Was macht es bei deinen Schauspielern aus, wenn du denen immer mehr, mehr, mehr Aufgaben gibst? Sind die dann eher motivierter, demotivierter? Wie ist es bei dir?
Ich glaube tatsächlich, Schauspieler oder Künstler an sich, die kriegst du nicht so schnell überfordert. Also du kriegst sie schon überfordert im Sinne, du gibst denen zu viel und sie kommen immer hinterher, aber es ist nicht, also ich sage immer, wenn ich viel zu tun habe, sage ich immer, ach, ich habe gerade so viel zu tun, komme nicht mehr hinterher, aber das ist ja das Schöne. Also ich liebe es eigentlich, viel zu tun zu haben. So, und das ist, glaube ich, was, wo sich viele meiner Berufsgattung wiedererkennen würden. Ich glaube, das ist natürlich, also wenn ich euch jetzt zuhöre, dann ist das, merke ich ja wieder, wie privilegiert ich bin, weil ich viel mehr Freiheiten habe. Also ich verstehe das auch, wenn man in so einem Beamtenverhältnis ist und man muss so viel erfüllen und so. Wie gesagt, ich war ja als junger Mensch auch Krankenpfleger und da musst du auch immer du hast deine Arbeit und dann kommt immer noch mehr dazu und noch mehr dazu und musst das immer erfüllen. Und da fühle ich mich gerade ein bisschen erinnert. So. Aber dieses... Ich glaube, also mein Schauspiellehrer, um den nochmal zu zitieren, der hat zum Beispiel immer, da bin ich mal hin und ich war einfach fertig. Wir haben so viel gearbeitet und es war so anstrengend und so persönlich und so. Und dann war ich so fertig und dann bin ich da hingekrabbelt wieder zu diesem Unterricht und habe gesagt, also Brot, jetzt geht's nicht mehr. Ich bin so fertig, ich brauche mal Pause. Und dann, ja, jetzt geht's los. Wenn du erschöpft bist, dann geht's erst richtig los. Weil dann bist du ehrlich und dann kannst du dich nicht mehr wehren. Und dann da muss ich oft dran denken. Dieses, in dem Moment, wo man meint, man kann nicht mehr, dann kann man sie aber auch nicht mehr wehren. Dann kann man sie ja nicht mehr, also nicht mehr verstellen oder so. Dann ist man irgendwie, und dann sagen, okay, dann wird es vielleicht da erst spannend. Auch nochmal Parallele eben zum Krankenpfleger zum Beispiel. Ich bin immer am ruhigsten geworden, interessanterweise, wenn Notfälle waren. Wenn jemand zum Reanimieren war oder so, da bin ich immer am ruhigsten geworden. Das hat mich irgendwie, weiß auch nicht warum, aber deshalb war ich, wenn ich gemerkt habe, jetzt geht es wirklich um was, jetzt bin ich total gefragt im Moment, so, dann wusste ich, funktioniere ich. So. Also das ist... ich glaube, man darf da auch keine Scheu davor haben, dass man sagt, okay, man natürlich Grenzen ziehen und nicht, sich nicht überfordern, auch nicht überfordern lassen, aber mein Gott, dann ist halt so und dann schaut man, wie man da durchkommt.
Ja, ihr Künstler seid natürlich die Kreativen. Ich sage immer, die Kreativität ist die Zukunftskompetenz. Jetzt kommen Krisen auf uns zu, das wissen wir alle. Und jetzt geht es um die Haltung. Wie gehe ich das an? Das hast du gerade schön beschrieben. Aber jetzt die Kultur, man merkt immer mehr, da wird gespart. Auch in der Bildung, im Unterricht, überall wird zurückgezogen. Die Kinder werden nicht mehr wie du in das Theater gezogen. Was hat das für eine Auswirkung, deiner Meinung nach, wenn wir an der Kultur sparen?
Ja, es ist, mich trifft es tatsächlich auch persönlich. Also nicht, dass ich jetzt arbeitslos bin. Ich, toi, 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 mir geht's gut. Aber mich trifft es einfach, weil ich mir denke, wird denn das so wenig erkannt, wie wichtig Kultur eigentlich ist? Das meine ich damit. Also es trifft mich persönlich, weil ich mir denke, wird denn nicht attestiert, dass die Kultur ein totaler Motor ist für gesellschaftliche Auseinandersetzung. Wann denn, wenn nicht in Krisenzeiten braucht man Kultur? Also wo findet denn eine Auseinandersetzung statt über die rein inhaltliche Ebene hinaus? So, und wir leben ja, wir wissen es alle, in sehr asozialen Zeiten, wenn man es mal überspitzt formuliert, mit den sozialen Medien, die fördern ja eher die Polarisierung und die Diversifizierung. Und ich versuche zum Beispiel, da mache ich so wahnsinnig gerne Unterhaltung. Also ich mache einfach sehr gerne Unterhaltung, weil ich liebe, Lagerfeuer zu kreieren. Ich liebe es, wenn Menschen sich über das Gleiche wieder unterhalten. Wenn Menschen zusammenkommen und sagen, okay, ja, wir haben eine Krise, aber wir sind nicht allein. Und dann hast du die Sicht drauf und ich habe die Sicht drauf. Aber das Problem ist das Gleiche und die Lösung vielleicht sogar auch irgendwie. Und das liebe ich so dran, dass die Kultur das schaffen kann. Und es ist so unfassbar leicht wie langweilig, ehrlich gesagt, dass man sagt, okay, dann spart man halt bei der Kultur als erstes, weil es vermeintlich so einfach geht. Aber ich finde es gefährlich. Ich finde es richtig gefährlich. Es hat doch einen Grund, warum Autokraten, Diktatoren immer als erstes an die Kultur gehen. Das ist ja, also, weil das ist das gefährliche Schwert. Das ist das, was die, also das ist immer das Erste, was die für sich einnehmen. Das kann man in jeder Diktatur sehen. Das Erste ist immer die Bildung, Bildung, Justiz und Kultur. Das nehmen sie immer als Erstes ein. So. Und das hat ja einen Grund, weil das eine Macht hat und weil das eine Kraft hat. Und die großen Diktaturen haben auch immer sehr bewusst Kultur für sich instrumentalisiert.
Ich finde spannend, dass mehrere Politiker jetzt immer wieder zu mir sagen, ja, sie müssen jetzt erstmal ihren Instagram-Kanal neu aufbauen und in Videos gucken und sich inszenieren. Und ich denke mir, nee, du musst inhaltliche Arbeit leisten und dann kriegst du vielleicht die Wahlergebnisse irgendwie anders hin moderiert, wenn du mit Inhalt die Menschen begeisterst, auf die Menschen zugehst. Bildung, Bildung, ja. Bildung. Und es ist nicht die Aufgabe unserer Schule, die Wahlergebnisse zu mit der Verfassungsviertelstunde irgendwie neu hinzumachen, sondern unsere Aufgabe ist es, frei zu bilden, kreative, kritische Köpfe rauszubringen und die an die Zukunft glauben, mit Positivität herangehen und in die Kultur gehen, sich reflektieren und vielleicht auch die Politik reflektieren.
Ich finde, es gibt einen jungen Bundestagsabgeordneten, der jetzt leider aus dem Bundestag geflogen ist der auf seinem Instagram-Kanal geht es nur um Inhalte. Der redet teilweise minutenlang und stellt so Reels online, aber man merkt, es ist ihm wichtig. Es ist der macht es nicht, weil er jetzt Follower generieren will. Und er hat, glaube ich, 200.000 Follower mit solchen Inhalten, wow, wo es wirklich richtig um Tacheles geht. Und der, aber was der halt er macht, und das finde ich so spannend, der steht immer zur Meinung. Der ist irgendwie, der sagt halt, okay, das, ich sehe das so und dazu stehe ich. So. Und ich habe das Gefühl, oft glauben die Leute, sie müssen so, sie dürfen sich nicht angreifbar machen und bleiben dann so vage oder bleiben dann so im Ungefähren irgendwie. Und warum haben denn die Radikalen so Zuläufe auf den sozialen Medien? Weil die erkennbar sind, weil die sind greifbar. Also kann man jetzt davon halten, was man will, aber man weiß genau, aber was man da kriegt. So, und das ist so, und das ist, glaube ich, ein Trugschluss, dass man es dann zu vielen recht machen will und dann ist man nicht mehr erkennbar und dann findet gar keine Auseinandersetzung mehr statt.
Mir geht es so, ich möchte mir jeden Tag in den Spiegel schauen und mich erkennen und sagen, Mensch, super, und zu meinen Inhalten stehen. Und das ist Haltung, Charakter, das wir vorleben müssen. Das lebst du ja mit deinen Geschichten auch vor.
Genau. Das war übrigens, meine Mutter hat es mit meinem Bruder mal gemacht, nach dem samstäglichen Bad, wie das früher so war, hat sie uns dann eingewickelt in Tüchern und wir haben so einen Alibi gehabt, der war dreigeteilt und dann hat sie immer gesagt, schaut euch im Spiegel an. Jeder hat so einen Spiegel gehabt und sagt, ich will, dass ihr so lebt, dass ihr euch gerne da anschaut. So, das war diese so ganz schlichte Prämisse und das ist, aber da liegt ganz schön viel drin. So.
Mein Opa hat immer gesagt, tue Recht und scheue niemanden. Und das finde ich ganz spannend, wenn ich heute schön. Sehe, wie Recht immer wieder unterschiedlich ausgedehnt wird und jeder meint, er hat Recht. Meine Frau hat immer Recht, sage ich immer. Alle anderen haben nicht Recht, aber tue Recht und scheue niemanden. Ich habe wirklich keine Angst vor Politikern oder irgendwas. Und wenn ich sehe, da ist das Recht unserer Lehrer in Gefahr, dann muss man dafür einstehen.
Auf jeden Fall.
Und das ist nicht leicht.
Ja.
Ein Punkt habe ich noch mit Visionen. Wir haben noch ein bisschen Luft, damit die Unterrichtsstunde voll ist, 10 Minuten noch. Wir haben vorhin über Visionen gesprochen. Wie wichtig sind Visionen jetzt in dieser Zeit, auch für dich als Autor, Schauspieler? Brauchst du Visionen? Hast du eine Vision? Glaubst du an was? Was ist so deine Kraftquelle?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch was ein bisschen verloren gegangen ist, was auch in der Politik oft zu wenig zum Tragen kommt. Dass man ein Gefühl dafür kriegt, wo könnte man denn hinleben. Also wenn du keine Vision hast, aber wenn die sich vielleicht dann total anders entwickelt irgendwie, aber wenn du nicht, wenn du kein Gefühl dafür hast, was denn, wo wir denn, wie wir denn leben könnten, so, dann bleibt mir stehen irgendwie. Ich bin total gerne mal auf der Biennale, auf der Architekturbiennale auch. Und da geht es ja eigentlich nur um Visionen. Und da geht man dann durch und dann weiß man schon, 98% von diesen Visionen werden nie in die Realität kommen. Aber es ist total spannend, dass sie mal gedacht werden. Und weil dadurch kommt wieder was anderes in Gang. Das beflügelt. So. Ja. Und dass man gerade in diesen Zeiten sich hinstellt, Menschen, die Verantwortung haben, eben gerade Lehrer vor einer Klasse, dann sagt, Leute, wir haben es in der Hand, wir können was gestalten. Und stellt euch doch mal vor, was wäre denn, wenn wir in 10 Jahren da und da wären? Was müsste man denn dafür machen? Und schon geht was los. Eine Lehrerin zum Beispiel, die ich gehabt habe, als Kind habe ich ja noch den Kalten Krieg erlebt. Also das war gerade diese Perestroika, diese Wendezeit. Und dann haben wir als, weiß nicht, wie der war, 10 oder was, haben wir dem Gorbatschow geschrieben, weil sie war bei Amnesty International und war da sehr aktiv. Ich habe beschreiben es dem Gorbatschow. So, und dann haben wir uns hingesetzt, was könnte man dem Herrn Gorbatschow jetzt schreiben? Dann wusste er erstmal überhaupt nicht, also wer ist der eigentlich? Und dann haben wir uns überlegt, was würden wir uns denn wünschen von diesem Aufbruch? Wo können wir das hin? Und da haben wir unsere Wünsche formuliert. Und dann haben wir Post aus dem Kreml bekommen und haben gesagt, ja, also der Herr Gorbatschow hat das gelesen, aber man würde gerne aus diesen, weil so viele Kinder schreiben, man würde da gerne ein Buch draus machen. Und das war meine erste Veröffentlichung, wenn man so will, ist unser Brief dann abgedruckt worden. Und das hat mich total motiviert als Kind, weil man dachte, ach schau, irgendwann hat die Lehrerin gesagt, wir schreiben jetzt dem Herrn Gorbatschow und dann haben wir uns darüber austauscht und dann haben wir einen Brief geschrieben und irgendwann, und dann haben das Tausende von Menschen gelesen. So. Und diese Vision zu haben, dass du auch was bewegen kannst, dass du, egal wo du gerade stehst, dass du der sein kannst, der irgendwas in Gang bringt. Und wenn es nur ganz klein ist, das, glaube ich, ist manchmal ein bisschen verloren gegangen, weil man sich so erschlagen fühlt von diesen Nachrichten und von diesen und da Krise. Und denkt man, ja, es ist scheiße, aber es ist auch, bleibt scheiße, wenn man nichts macht. So, und das finde ich immer so schön, wenn man merkt, man kommt gerade in Gemeinschaften irgendwie zusammen und lebt irgendwo auf ein Ziel hin. Und wenn es das dann gar nicht wird, aber allein, dass man sich auf den Weg macht und dass man versucht, was zu ändern.
Das hast du ja vorhin im Vorgespräch auch schon so ein bisschen erzählt von deinem aktuellen Projekt in Burghausen, dass da ja auch so viele verschiedene Menschen, ich glaube um die 700, auch Ehrenamtliche zum Großteil ja zusammenkommen. Und durch das, dass du da eine Vision hast oder ihr eine Vision habt, dieses große Projekt gemeinsam vorangetragen wird. Ich glaube, das ist ein Appell an alle Pädagogen, Eltern, ja, einfach diese Begeisterung den Kindern, diese Positivität den Kindern entgegenzubringen, nicht den Kopf in den Sand stecken, gerade in den ja sehr destruktiven Zeiten und die Hülle an negativen Nachrichten. Man sieht ja, dass auch viele Kinder und Jugendliche das sehr...
Ja, auch nach Corona und so. Und,
genau, sehr gelitten haben und auch immer noch leiden oder da einfach sehr schwer ins Positive das Ganze rücken können und irgendwie eine gewisse Energie dadurch wieder entfachen als Lehrer, wenn man da mit Begeisterung oder wie du jetzt als Drehbuchautor mit Begeisterung für was brennt, eine Vision hat. Ich glaube, das ist immer das, was andere mitreißen kann, ist erst, wenn man selber von was überzeugt ist und das auch so rüberbringen kann.
Und warum, glaube ich, du hast jetzt gerade das Projekt in Burghausen als Beispiel angesprochen und das ist natürlich anders als meine eigentlichen Projekte, weil da so viele Ehrenamtliche sind. Also wenn du mit über 600 Ehrenamtlichen arbeitest, das ist natürlich irre so. Und ich glaube, was Lehrer heute total auch können, ist rauszukitzeln, wer da vor dir sitzt. Also dass man sagt, jedes Kind ist anders, jedes Kind bringt was anderes mit. Und wenn du ein gutes Gespür dafür hast, irgendwie, dann kitzelst du das heraus irgendwie. Also dieses, ich hätte nie gedacht, ehrlich gesagt, dass ich mal vom Schreiben leben könnte. Schreiben ist mir wirklich passiert, weil eine Lehrerin mich total gefördert hat, eine Deutschlehrerin. So, die hat es an eine Zeitschrift geschickt, es wurde gedruckt, das war ganz schlimm, mit 15, so, das will man in dem Alter nicht. Aber dann habe ich gemerkt, vielleicht gibt es da was ich kann. So. Ja. Und dieses einfach rauszukitzeln, wer sitzt da vor mir und was könnten die für diese Welt mitbringen? So. Und das ist was fast nur Lehrer können, weil Eltern sind ja immer befangen Lehrer verbringen so viel Zeit mit den Kindern und setzen sich so viel mit ihnen auseinander und merken, das fällt ihm schwerer und da geht aber schneller was in Bewegung. Und das ist zum Beispiel was ich mir viel mehr wünschen würde wieder, dass diese Individualität auch gefördert wird, dass man sagt, so Wertschätzung, Fokus legen, einen Spot draufsetzen, du kriegst jetzt gerade Aufmerksamkeit, so. Beispiel in diesem Projekt hat zum Beispiel ein Kind, der drechselt zu Hause gern und hat das wahrscheinlich noch nie jemanden vorgeführt, weil wann führst du schon mal vor? Ja. Und dann kam er auf die Idee, spielt er ein Mittelalterstück, sich eine Drechselbank zu bauen, eine mittelalterliche Drechselbank mit Fußpedal. Also ich glaube, ein bisschen hat der Papa oder der Opa geholfen wahrscheinlich, aber hat sich die gebaut und die spielt jetzt im Stück mit. Und das finde ich so geil, wie das, und er genießt es richtig, das merkt man auch. Und das ist so toll, dass man einfach, dass dann so eine Inselbegabung vielleicht oder auch nur Inselinteresse in dem Moment, das könnte sein, dass in diesen zwei Jahren überhaupt nicht mehr interessiert, aber dass es dann einfach so einen Fokus kriegt und so eine Wertschätzung und plötzlich hat das so eine Bedeutung dann und das, man merkt richtig, wie dem gut tut. Der sitzt immer da, wenn er nicht dran ist und schaut zu und genießt es so, weil er einfach irgendwie merkt, da ist gerade was, wo ich irgendwie dazu passe.
Ja,
so.
Aber nur, weil ihr dem Ganzen auch Raum gebt. Also
genau.
Das ist natürlich dann die Voraussetzung, dass man so spontan ist und auch sagt, du, ich sehe dich mit dem, was du gern machst und was du einbringen willst und ich gebe dir Vertrauen auch die Chance.
Genau, Vertrauen. Und das ist was glaube ich auch Corona zum Beispiel ganz viel zerstört hat, Vertrauen ins Gegenüber irgendwie. Und dass man da wieder die Tore öffnet, dass man sagt, gehen wir doch erstmal ins Vertrauen und gehen wir davon aus, dass das Gegenüber uns gut meint und dass man den Fokus gerne auf das Gemeinsame legen kann und nicht immer nur auf das Trennende.
Bei meinen Schulbesuchen erlebe ich das immer, die Johanna weiß es, da steht überall Fehler, anders buchstabiert heißt Helfer. Ich habe es dann selber umbuchstabiert und tatsächlich stimmt so. Mhm. Vertrauen heißt doch, dass Menschen Fehler machen dürfen und dass der Fehler eine Lektion ist, wo der andere lernen darf, um besser zu werden. Und ich glaube, wir stempeln heute, Mensch, du hast einen Fehler gemacht, du bist raus. Und ich glaube, du wächst, da haben wir im Vorgespräch ja auch gehabt, du wächst ja an all den Fehlern, die du selber auch gemacht hast, an Krisen, die du durchstanden hast, kriegst du Kraft, kriegst du wie so eine Superkraft, die dich irgendwie führt und stärker macht.
Das ist ja beim Schauspiel das Tolle. Du probst und probst und probst. Und im Endeffekt ist ja nichts anderes, als dass du Fehler machst. Du probierst den Weg, okay, das geht nicht. Da komme ich nicht mehr rechtzeitig zur Tür. So, dann gehe ich einen anderen Weg oder so. Oder da sieht mich keiner. Also so ganz pragmatisch. Aber das ist ja das Tolle. Also dass man irgendwie... Und das Leben ist ja nichts anderes wie ständiges Probieren. Du probierst ja ständig, du meinst dann, jetzt weißt das und dann steht aber plötzlich wieder ein Auto davor und dann muss man wieder drumherum gehen. Also es ist so es passiert ja nichts. Es ist ja erstmal in der Regel so meistens irgendwie. Oder die Die Laura Dahlmeier, die hat mich jetzt gerade total bewegt, die, wie so viele wahrscheinlich. Und da habe ich jetzt noch mal ein Interview nachgehört mit ihr. Und dann sagt sie, ja, ist, was sie am Bergsteigen so fasziniert, ist schon einfach auch zu merken, wo meine Grenzen ist. So. Und bei ihr ist es natürlich jetzt in Anführungsstrichen schlimm ausgegangen. Aber sie wollte zum Beispiel unbedingt auf diesen Berg. Thomas Huber hat ja immer andere Berge vorgeschlagen. Sie hat immer gesagt, nein, sie will auf diesen Berg. Irgendwas hat sie da hingezogen. Wo ich dann wirklich das Gefühl habe, das war ihre Herausforderung. So. Und dann ist die jetzt nicht gut ausgegangen, tragisch ausgegangen. Aber das ist ein Extrembeispiel. Und die meisten Menschen leben ja nicht extrem, die meisten Menschen leben ja relativ überschaubar und dann sind die Risiken sehr überschaubar und dann wird man vielleicht nicht immer gleich abstürzen, wenn man mal was anderes probiert. Und das ist so, und dieses, das sage ich zum Beispiel auch beim Spielen ganz oft, geh auf Risiko, spiel mal auf Risiko, es kann nichts passieren. Schlimmstenfalls machen wir es nochmal oder irgendwas, aber nimm mal dein Stichwort nicht so genau, sondern spiel auf Risiko und schau, was passiert. So. Und es sind oft die besten Momente dann, weil dann plötzlich wieder was Neues passiert.
Ist im Fußball so, ich kenne ganz viele Fußballtrainer, die sagen, spiel den gefährlichen Pass, spiel auf Risiko, dann entscheidest du das Spiel. Ja. Das kennt man auch von der Weltmeisterschaft irgendwie, Schürrle und was der Geier, was Götze. Genau. Der gefährliche Pass auf Risiko. Mein Student mal das Bild gegeben, er meinte, hey du alter Dozent, so ungefähr so alt bin ich auch nicht, du nutzt nur 20% deines iPhones und bei deinem Körper ist es genau das Gleiche. Nutzt mal mehr von deiner inneren Kraft. Hat ein Student mir gesagt, ich so, wow. Und er sagte, du bist innerlich so stark, mach doch vom Herzen mehr. Das ist dein stärkster Muskel. Und das ist genau das, was du meinst mit Risiko.
Ja,
genau. Und nicht jammern, sondern einfach die extra Meile gehen.
Ja, kann man auf viele Lebensbereiche, glaube ich, übertragen.
Auf jeden Fall, ja.
Aber sich das Trauen, den Mut haben, dass man eigentlich, dass nichts passiert. Und Dahlmeier ist, glaube ich, so ein Beispiel, es hört sich jetzt hart an, aber Huber hat es ja so schön gesagt, es war ihr Traum.
Es war ihr Traum.
Ja. Es war ihr Traum. Und ich ziehe den Hut, dass sie dann gesagt hat, nee, sie möchte dort quasi beerdigt bleiben. Und die Eltern holen sie jetzt wieder zurück und sagen, wir wollen uns verabschieden, wir wollen Abschied nehmen. Auch das gilt es, glaube ich, zu akzeptieren und zu respektieren, dass da der Wunsch auch wichtig ist, dass man sich verabschieden kann.
Aber ich habe zum Beispiel einen Freund und Kollegen gehabt, den Ferdinand Schmidt-Modrow. Der ist ja relativ jung gestorben, auch mit 34. Und der Ferdi hat immer ein Leben auf der Überholspur geführt. Also der war immer so, als hätte es irgendwie, also der war einfach immer wahnsinnig intensiv. Ferdi war immer intensiv, aber auch immer positiv. Der hat es richtig genossen. So. Und im Nachhinein, der ist ja kurz vor Corona gestorben, bevor dann irgendwie eh alles stillstand. Und habe ich oft im Nachhinein dran gedacht, so irgendwie, ja, der oder Laura Dahlmeier ist das gleiche Beispiel. Die sind nicht alt geworden, aber die, man kann ihnen wirklich eins nicht vorwerfen, dass ihr Leben keine Fülle gehabt hätte. So. Also das ist so, und das finde ich eigentlich schön, dass man irgendwie, ich glaube, Energie geht nicht verloren. Also ich glaube, es gibt irgendwas, was vor uns da ist und es gibt irgendwas, was nach uns da ist. Und bei solchen Beispielen, dann denkt man, ja, das war halt einfach ein kurzes, intensives Leben. Aber wahrscheinlich war es genauso richtig. Und das ist traurig für alle Angehörigen, keine Frage. Und tragisch, aber irgendwie.
Sie ist bei dem gestorben, was ihr am meisten gegeben hat wahrscheinlich. Oder das, was ihr am wichtigsten war.
Ja, und die hat ja wirklich die Extreme gesucht. Die ist ja bis in die Türkei mit dem Rad gefahren und so. Die hat wirklich die Extreme gebraucht. Das war ihr Leben. So. Und sie wollte als Kind, hat sie ins Poesiealbum geschrieben, ich will Olympiasiegerin werden. Dann war es mit 25 mehrfache Olympiasiegerin und sagt, okay, jetzt habe ich kein Ziel mehr, jetzt höre ich auf. So. Diese Radikalität wieder, diese bewusste Entscheidung, es ist jetzt gut und jetzt mache ich was anderes. Das ist doch toll, wenn man sich das so traut und wenn man das lebt irgendwie.
Felix Baumgartner ist das gleiche Beispiel. Der wollte auch beim Fliegen sterben, ist jetzt auch beim Fliegen gestorben. Also es ist echt spannend, wie sich da gerade alles irgendwie aufeinander türmt an den Geschichten. Und du hast zu Beginn des Podcasts gesagt, in allen Geschichten spiegelt sich der Tod wieder. Jetzt sind wir irgendwie wieder beim Todstellern. Spannend, gell?
Ja.
Wir wollen aber trotzdem mit was Positivem enden. Der Tod ist zwar auch positiv, aber Podcast soll ja mit was Positivem enden. Gibt es ein Projekt, wo du sagst, da hättest du gern mehr davon oder Menschen oder Geschichten, was dich zurzeit bewegt? Wo wünschst du dir in den nächsten Jahren mehr davon?
Ich habe das Gefühl, es braucht mehr Komödie, es braucht mehr Leichtigkeit und ich liebe es ja auch in Komödien, also schwere Themen leicht zu erzählen so. Und das ist gerade was, wo ich wo ich merke, das ist irgendwie, das braucht gerade die Welt. Und ich merke, wie gut mir dieses Projekt in Burghausen tut, wo ich einfach plötzlich Kontakt mit so vielen, nicht falsch verstehen, normalen Menschen habe. Also die halt, die keinen Künstler-Background haben, sondern die einfach, die so dankbar sind, dass man irgendwie sich mit denen so beschäftigt, so intensiv, und die aber auch wahnsinnig viel Zeit investieren. Das ist ja auch ein Geschenk, Ehrenamt. Mein Gott, was ist das? Also wie großartig ist das, neben der Arbeit dann noch so viel Zeit in ein Projekt zu investieren und einfach diesen direkten Austausch, das merke ich, das tut mir total gut, und das ist was, was auf jeden Fall wieder mehr kommen darf und wo ich irgendwie auch Lust drauf habe. So.
Mehr Ehrenamt, mehr Menschen.
Ja, mehr Ehrenamt. Ich habe wirklich schon viel Ehrenamt gemacht und mache ja gerade noch sehr viel. Aber ich bin ein großer Ehrenamt-Fan. Ich glaube, das ist, sonst würde unsere Gesellschaft auseinanderfliegen, wenn es Ehrenamt nicht gäbe. Das könnte man alles gar nicht bezahlen und leisten und macht auch gar keinen Sinn mehr.
Für mich sind das die wahren Helden. Das ist ein schönes Schlusswort.
Ja. Die wahren Helden, damit kann man enden, finde ich.
Damit kann man enden, ja. Ich finde das wirklich, die Ehrenamtshelden, die sieht man in den Medien nicht. Die triffst du halt in der U-Bahn oder in einem Zug oder irgendwas und du weißt gar nicht, was das für ein Held ist in seiner Region, weil er ehrenamtlich Fußball macht. Ich war beim Ilse-Eigenempfang eingeladen für die Ehrenamtlichen und der Taxifahrer hat mich hingefahren und meinte, was machst du da, ganz flapsig, muss ich jetzt erzählen. Und dann sagt er, was machst denn du da? Ich bin jeden Tag am Fußballplatz und jeden Tag von 16 bis 18 Uhr peitsche ich die A-Jugend, die C-Jugend, die D-Jugend durch und mache hier Ehrenamt. Eigentlich müsste ich dahin. Und dann habe ich gesagt, ja, hast du recht. Ja. Magst du meine Karte haben? Wollte er nicht, weil er keinen Anzug dabei hatte. Aber er hat schon recht. Und ich finde, diese Helden, die wir da wirklich am Fußballplatz, auf den Bühnen und überall haben, da ziehe ich immer meinen Hut davor.
Ja.
Da passiert echte Gemeinschaft und echte Begegnung. Ja.
Genau. In diesem Sinne an allen Ehrenamtlichen da draußen, danke für eure tolle Arbeit.
Auf jeden Fall, tausend Dank.
Und vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja, danke euch für die Einladung, hat total Spaß gemacht.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war Pausengong, der Bildungspodcast der KIG Bayern. In Kooperation mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.